Ja, herzlich willkommen zum Podcast Kernkompetenzwert in der neuen Reihe, dem Format Tierarzt ungefiltert. Zusammen mit Dr. Lena Kottmeier schnacke ich ein bisschen über das Tierarztleben völlig ungefiltert und du bekommst einen ganz aktuellen Blick hinter die Kulissen, sozusagen Insiderwissen, was einem als Tierarzt so alles passiert, was man erlebt. Und ich glaube, du wirst ganz viele Momente zum Lachen finden, zum Nachdenken oder auch zum Betroffensein. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Unterhaltung in diesem neuen Format Tierarzt ungefiltert. So, bevor es losgeht, hier ein kurzer Werbeblock, weil Lena wird mich diesmal auf dem DVG-Kongress alleine lassen. Und wir uns dann erst in Hannover wiedersehen, ist hier der Aufruf an dich. Begleite du mich doch gerne nach Berlin zum Kongress. Es gibt ein wundervolles Pferdeprogramm mit einem Augentag. Dann kommt Dr. Sue Dyson, von der ich persönlich ein großer Fan bin. Und es werden, wo ich sehr gespannt bin, Hufschuhe vorgestellt mit Sensoren zur Bewegungsanalyse, quasi zur Hilfe in der Lahmheitsdiagnostik. Also, es gibt zudem gutes Essen und ich würde mich ganz persönlich sehr über den Austausch mit dir freuen. Also, damit Werbeblock Ende und ich hoffe, wir sehen uns in Berlin. Heute geht es in der Podcast-Folge um das Westnilfieber.
So, hallo liebe Lena.
Hallo liebe Veronika.
Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir?
Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir?
Mir geht es gut. Wir wollen heute über etwas ganz Exotisches sprechen.
Das Westnil-Virus. Wo ist Westnil, ist die Frage. Das klingt ultra, ultra exotisch.
Auf jeden Fall nicht.
Ich habe es gegoogelt. Die Westnil-Region ist in Uganda. Und warum sprechen wir heute über Uganda, ist die Frage.
Ja, es ist, wir könnten jetzt sagen, Klimawandel und alles wird heiß bei uns. Und ein bisschen stimmt das ja auch irgendwie. Und es sind ja Fälle in Deutschland bekannt seit ein paar Jahren. Das ist ja, glaube ich, bei den meisten Pferdebesitzern und uns Tierärzten angekommen. Aber ich muss gestehen, vielleicht ein bisschen auch zu meiner Schande, für mich war das viele Jahre so, naja, das ist im Osten, ich arbeite ziemlich weit im Westen. Ja, ja. Ist zwar nicht Afrika, aber ist immer noch recht weit weg.
Ja, genau, wir können da vielleicht nochmal ganz kurz erklären, das Westnil-Virus ist eben ein neues Virus in Deutschland, eine neue Pferdeerkrankung dadurch auch in Deutschland. Und glücklicherweise haben wir beide noch keine Erfahrung damit, richtig?
Nee, ich kenne über ein paar Enken ein paar Leute, die da direkt Kontakt zu hatten.
Ich auch.
Genau, aber so, Kollegen. Ich habe auch mal zwei geimpft, aber eher, weil die in die USA gegangen sind damals.
Hier in der Region tatsächlich schon seit mehreren Jahren jetzt nicht alle Pferde, aber doch einige. Da kommen wir später, denke ich, nochmal drauf zurück. Und auch, warum wir das hier bei uns inzwischen empfehlen. Aber es ist eine neue Erkrankung und bisher gab es auch noch nicht so viele betroffene Pferde. Wir wissen das so genau, weil diese Erkrankung anzeigepflichtig ist. Das heißt, wenn irgendwo nachgewiesen wird dieses Tier ist eine Westnil-Erkrankung, dann muss es gemeldet werden. Und deswegen haben wir eben auch Zahlen aus den vergangenen Jahren. Und die lagen, korrigiere mich, immer so um die 20, sage ich mal. Ne? So ungefähr 20 infizierte oder nachgewiesene Infektionen pro Jahr. Es werden sicherlich eine größere Dunkelziffer auch dabei gewesen sein. Aber wie gesagt, nachgewiesene Fälle gab es bisher immer nur einzeln in Deutschland. Und das hat sich ein bisschen gewandelt.
Genau, es sind definitiv mehr geworden. Die genaue Zahl jetzt für dieses Jahr ist natürlich noch nicht raus. Aber wir haben ein paar Zahlen aus Amerika, die ich noch nachgeschaut habe. Und es war ja so, dass das 1999, korrigiere mich, wenn das, ne, doch 1999. Genau. Und der Peak war 2002 und da waren in dem Jahr 15.000 Fälle, die da bekannt waren. Bei Pferden, ja, das ist natürlich schon echt
eine wahnsinnig viel. Das hat sicherlich damit zu tun, dass auch die Pferde auf dem amerikanischen Kontinent halt noch nie vorher Kontakt zu diesem Virus hatten. Die waren alle, wurden alle kalt erwischt, sage ich mal. Und so ist das natürlich mit den deutschen Pferden auch. Da hat niemand von sich aus schon Immunität, weil das Virus eben total neu ist in unserem Land. 15.000 ist natürlich eine krasse Zahl, ja.
Und dann haben sie ja die Impfung eingeführt noch, aber was in der USA halt klar nachzuweisen ist, nachdem sie die Impfung eingeführt haben, haben sie statt 15.000 nur noch 300 Fälle pro Jahr jetzt nachgewiesen. Das
Ja,
ist
das
schon.
heißt ja auf jeden Fall, dass die Impfung gut wirkt, ne? Gut funktioniert. Ja.
Und deswegen gibt es auf jeden Fall jetzt ganz viele Merkblätter. Und es war ja auch wieder so ein bisschen aktueller im Moment, weil es dieses Jahr mehr Fälle gibt. Und dann habe ich mir mal so ein Merkblatt angeschaut und ich lese dir mal den ersten Satz vor. Und du
Okay, lies mal
darfst dann
vor, ich bin
übersetzen.
gespannt. Das ist jetzt ein
Also,
Merkplatz für Tierärzte oder für
für
Besitzer?
Pferdehalter, für
Für
Pferdehalter.
Pferdehalter, okay.
Die Infektion mit dem West-Nil-Virus ist eine vektorenübertragene, anzeigepflichtige Einzeltiererkrankung mit zoonotischem Potenzial. Mit sukzessiven Ausbreitungstendenzen. So, weißt du
Weißt du
Bescheid?
Bescheid? Damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag und
Das
schicken
war's.
euch in die nächste Woche.
Vielleicht
Tschüss!
magst du Vektoren übertragen mal erklärt.
Vektoren übertragen bedeutet einfach nur, dass es ja, jemanden geben muss, der dieses Virus von einem Tier zum anderen überträgt. Das West-Nil-Virus ist eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Also je mehr ich darüber gelesen habe und je mehr ich recherchiert habe, desto begeisterter war ich eigentlich von diesen komplizierten Ansteckungsszenarien. Das heißt, ich brauche nämlich als erstes mal einen infizierten Vogel, denn eigentlich lebt dieses West-Nil-Virus in Vögeln. Gerne auch in Zugvögeln. Und über diese Zugvögel ist es auch nach Deutschland gekommen. Dann muss dieser infizierte Vogel gepiekst werden von einer Mücke. Irgendeiner Mücke. Und diese Mücke überträgt dann einen Tropfen Blut auf mein Pferd oder dein Pferd oder irgendein Pferd hier in der Gegend. Und so infiziert sich das. Und die Mücke ist in diesem Szenario eben der Vektor, der sogenannte. Was nicht funktioniert, ist, dass glücklicherweise sich ein Pferd einfach so durch Nasenkontakt oder durch Speichel oder so bei einem anderen Pferd ansteckt. Wir brauchen immer den Vektor. Die Ansteckung ist also immer vom infizierten Vogel über eine Mücke aufs Pferd. Also wenn halt ein Winter so mild ist, dass die Mücken das überleben, dann tragen die halt auch das Virus aus dem letzten Jahr in das neue Frühjahr hinein. Genau, und können dann immer noch Tiere anstecken.
Also die Mücke steckt hinter dem Wort Vektor übertragen. Und was ich tatsächlich zur Mücke noch spannend fand, war, dass es ja wirtsspezifische Mücken gibt. Also es gibt Mücken, die stechen nur Säuger und es gibt Mücken, die stechen
Nur
nur
Vögel.
Vögel. Und dann gibt es welche, die stechen einfach alle.
Genau, und die sind in diesem Fall das Problem.
Ich fand das schon spannend, weil, also ich werde nie gestochen. Ja, und mein Mann sagte mal, dann
Nein.
stinkst du wahrscheinlich. Und ich rieche sie gut, weil er wird immer gestochen.
Aber dann ist es auch wahrscheinlicher, dass er Westnil bekommt, als dass du Westnil bekommst.
Absolut,
Denn, das haben
also.
wir noch gar nicht erwähnt, Westnil ist tatsächlich auch eine Zoonose. Das heißt, auch wir Menschen können uns anstecken. Und zwar genauso wie Pferde über den Vektor Mücke. Also auch wir können von einer infizierten Mücke gestochen werden und dann an Westnil erkranken. Sehr unangenehm stelle ich mir das vor.
Ja, auch da habe ich tatsächlich Zahlen zu rausgesucht, weil natürlich in der USA nicht nur Pferde erkrankt sind damals und auch ganz viele Menschen. Und da haben sie geschrieben, zwischen 1999 und 2017 waren 50.000 Menschen sind daran erkrankt, also hatten positive Fälle, nennen wir es mal so. Es ist aber so, dass 80% ja symptomlos laufen. Also da
Ja.
hast du halt, aber merkst du halt nicht so. Dann 20% erkranken und da gibt es aber die meisten davon bekommen ja nur so ein bisschen grippeähnliche Symptome, aber das ist jetzt irgendwie nicht schwerwiegend.
Hautausschlag auch hatte ich gelesen, Muskelschmerzen, sowas, ne?
Auch Apathie, ne? Also auch einfach diese
Schlapp,
neurologischen
schlapp nicht
Ausfälle,
stark.
Kopfschmerzen. Da geht es ins ZNS und dann kommt es zur Gehirnentzündung, aber das sind bei Menschen nur unter 1%. Aber von denen sterben dann auch 4 bis 11%, je nachdem, in welche Studien, Untersuchungen man jetzt reinschaut. Aber es ist eine Zoonose und wir können eben auch. Und bei uns gibt es keine Impfung. Das ist ja auch mal zu
Ja.
sagen.
Kann denn ich mich bei meinem infizierten Pferd anstecken? Was sagst du dazu?
Das geht ja per se nicht, weil ja das Pferd und dass der Mensch ein Fehlwirt sind. Das heißt, da vermehrt sich quasi der Virus ja nicht so, dass es dann übertragen werden kann. Also es kann ja nicht wieder weiter übertragen werden.
Wir schon gesagt haben, also Infektionsweg ist so ganz strenge Einbahnstraße. Vogel, Mücke, Mensch oder Vogel, Mücke, Pferd. Ich brauche also keine Angst haben, wenn ich irgendwie mein erkranktes Tier streichle oder ich als Tierärztin ein infiziertes Pferd behandle. Da kann ich mich nicht direkt anstecken. Das ist gut zu wissen.
Absolut, ne? Einzeltiererkrankung haben die uns auch verraten in diesem schlauen Satz. Anzeigepflicht, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, weil das auch manchmal Angst verursacht, weil wir hatten ja, was schon auch wieder viele Jahre her, im Kölner Raum, wo ich ja war, EIA, also equine infektiöse Anämie, ja ein Zwischenfall mit auch einer Blutkonserve, die weitergegeben worden ist. Und da ist es ja tatsächlich so, dass Behandlungsverbot gilt und es dann ja auch zur Keulung, nennt man es dann ja, also zur Tötung der Tiere kommt, die positiv sind.
Das ist bei
Und
Westnil nicht so.
das ist bei Westnil nicht so. Also da könnt ihr total erstmal durchatmen. Es ist zwar anzeigepflichtig, das bedeutet aber nur, dass der Verdacht schon gemeldet werden muss. Also nicht erst die positive Test, das wäre Meldepflicht, sondern wirklich der Verdacht muss schon ans Amt gemeldet werden. Dann wird ja auch die Kosten werden übernommen, wenn du einen Verdacht hast und das mit dem Amtsveterinär abgesprochen worden ist. Dann kann man eben das an bestimmte Landesuntersuchungsämter schicken. Und dann ist es bei symptombehafteten Pferden mit nach Absprache des Amtes gebührenfrei. So muss man es genau
Klingt
ausdrücken.
gar nicht kompliziert.
Genau.
Du hast gerade schon
Aber
erwähnt, Symptome. Wollen wir da vielleicht mal ganz kurz einen Abstecher machen? Was ist denn
absolut.
überhaupt verdächtig, wenn ich ein Pferd sehe? Also wann muss ich als Besitzerin oder als Besitzer Angst haben, dass mein Pferd möglicherweise infiziert wurde mit dem Westnilvirus? Beziehungsweise bei welchen Tieren würde ich als Tierärztin dazu raten, das zu testen?
Also der große Überbegriff, den man immer wieder hört, ist natürlich die Ataxie. Ich würde es nicht ganz so eng fassen. Ich würde sagen, es sind auffällige zentralnervöse Störungen. Dazu kann,
Bewegungsstörungen, ja,
ja, stolpern.
Nervenausfälle, Stolpern, Gleichgewichtsstörungen, Muskelzittern
Muskelzittern.
auch.
Ach, siehst du.
Ja, also ich habe ja auch
Lähmungen,
schon durchaus
Festliegen.
mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die betroffene Pferde behandelt haben. Und die haben schon häufig berichtet, dass besonders so Zittern am Kopf, am Mundwinkel, an den Nüstern diese Pferde gezeigt haben. Also ich würde bei Pferden, die halt entweder wirklich schwere Gleichgewichtsstörungen haben, bis hin zum Festliegen, aber auch die, die vielleicht sonst noch ganz gesund wirken, aber deutliche Muskelzuckungen haben, besonders am Kopf, da würde ich immer diesen Verdacht äußern inzwischen und auch eine Blutprobe nehmen, um das zu kontrollieren.
Man muss natürlich dazu sagen, dass diese Symptome, die wir gerade alle genannt haben, und auch da im Merkblatt steht dann der wunderbare Satz, viele andere Erkrankungen können mit ähnlichen Krankheitssymptomen einhergehen.
Ja,
Das
ja.
heißt, nicht jedes Pferd, was jetzt neurologische Ausfallserscheinungen oder Störungen zeigt, hat jetzt sofort Westnil. Also es gibt da ja noch so einiges anderes. Also Herpes wäre natürlich sowas noch.
Beispielsweise auch orthopädische Probleme natürlich.
Leberschäden.
Borna. Also es
Borna.
ist gab ganz viele verschiedene Erkrankungen, die natürlich zu neurologischen Ausfällen führen können. Aber eben, wenn man bedenkt, dass das Westnilvirus eben bei manchen Pferden eine Gehirnentzündung auslöst, ja, muss man das, sage ich mal, als Differentialdiagnose auf jeden Fall im Hinterkopf haben bei entsprechenden Symptomen.
Möchte auch noch kurz die Facettengelenksarthrose an der Halswirbelsäule erwähnen.
Ja.
Ne, weil nicht jeder neurologische Störung muss ja immer eine Gehirnentzündung sein. Das kann ja auch von anderen Bereichen aus dem Nervensystem kommen. Und gerade wenn wir Einengungen haben am Wirbelkanal im Hals, dann sieht man das ja schon unter auch mal. Mir fallen da immer die Jungpferde ein, ne, Wobbler-Syndrom, die sehr schnell groß wachsen. Davon habe ich einige gesehen, die ja eine ganz andere Systematik jetzt dahinter haben und trotzdem solche Symptome zeigen. Also auch hier, wenn wir Engungen haben an der Halswirbelsäule oder auch Trauma des Rückenmarks, kann das natürlich alles Ursachen haben. Also da darf man nochmal in den Tierarzt natürlich sofort hinzusuchen und da eine ausführliche neurologische Untersuchung machen, weil dann kann man das ja auch differenzieren, wo es herkommt.
Ja.
Also, wenn ihr neurologische Ausfallserscheinungen bei eurem Pferd seht, dann auf jeden Fall, ich denke, das ist logisch, den Tierarzt rufen. Obwohl ich muss sagen, da ist es mir manchmal passiert, dass vorher ein Osteo oder eine Chiro oder eine Physio dran war. Und das finde ich persönlich schwierig oder gefährlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber Weil wenn ich natürlich davon ausgehe, dass ich eventuell ein Trauma im Bereich des Nervensystems habe, auch gerade Rückenmark, dann möchte ich nicht, dass da dran gegangen wird, sondern dann muss ich das erst tierärztlich abklären lassen. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, dann kann man darüber nachdenken. Aber vorher, also bei einem akuten Fall, würde ich mich, ich wäre ja selber Chiro und Physio, ich würde mich aus der Seite niemals an die Wirbelsäule trauen, wenn ich das tierärztlich vorher nicht abgeklärt hätte.
Ja, wichtiger Hinweis.
Also, das ist mir leider ein paar Mal passiert und die Pferde sind dann sehr schlecht gewesen, weil sie es manchmal dadurch natürlich deutlich verschlechtert haben, bis Schäden ins Nervensystem. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir waren bei Symptomen, Westnil. Möchtest du noch was ergänzen?
ja. Wir
Zu
haben,
den
glaube ich, noch
Symptomen.
nicht darüber gesprochen, wie viele Pferde überhaupt Symptome entwickeln.
Ah
Ich
ja,
bin in
genau.
letzter Zeit ganz, ganz häufig, ich bin in letzter Zeit ganz, ganz häufig gefragt worden, soll ich mein Pferd impfen, ja oder nein? Wie schätzt du das ein? Und da versuche ich schon, ehrlich zu beraten und nicht nur aus meiner persönlichen Meinung heraus, sondern auch aus dem, was die STIKO, also die Ständige Impfkommission für Pferde, empfiehlt, sich zum einen zu überlegen, was passiert tatsächlich, wenn ein Pferd erkrankt oder gestochen wird, wie wahrscheinlich ist es, dass es schwere Schäden davonträgt? Und die andere Frage, Pro- oder Kontraimpfung, ist ja immer, kann ich die Krankheit behandeln, wenn sie auftritt? Und zu dem ersten Teil würde ich einmal vielleicht so ein kurzes Gedankenexperiment machen. Wenn ich davon ausgehe, dass jetzt in einem Pferdestall 20 Pferde stehen und diese werden alle von einer infizierten Mücke gestochen und alle 20 Pferde tragen jetzt dieses Westnil-Virus in sich im Blut. Dann werden wir rein rechnerisch wahrscheinlich nur bei zwei Pferden das überhaupt merken. Bei den anderen ist das fast symptomlos. Die sind vielleicht mal einen Tag ein bisschen schlapp oder haben vielleicht auch mal so ein bisschen Fieber, aber ansonsten geht es denen nach außen hin erstmal gut. Zwei dieser 20 Pferde werden aber schwer erkranken. Das heißt, mit diesen ganzen Ausfällen, die wir beschrieben haben, also Gleichgewichtsstörungen, Muskelzuckungen, vielleicht, dass sie nicht mehr aufstehen können. Und dann ist es rechnerisch so, dass von diesen zwei Pferden eins wieder gesund wird und eins nicht gesund wird oder sogar verstirbt. Also das sind so, ist so die grobe Einschätzung. Das heißt, nicht jedes infizierte Pferd erkrankt sichtlich. Aber von denen, die erkranken und einen schweren Verlauf haben, weil eben die Nerven stark geschädigt werden, da sind so ungefähr 30% davon überleben die Erkrankung nicht. 30 bis 50 sagt man. Und das, glaube ich, muss man bedenken, wenn wir über das Für und Wider einer Impfung sprechen. Denn wenn das Pferd erkrankt, habe ich als Tierärztin eigentlich fast keine Chance, dem zu helfen. Ich kann nur die Symptome lindern. Sprich, ich kann, wenn es Fieber hat, fiebersenkende Medikamente einsetzen. Ich kann dafür sorgen, dass, wenn es festliegt, dass es sich nicht aufschürft. Also ich mache eine tiefe Einstreu, eine richtig dicke Matratze. Ich kann das Pferd vielleicht auch wenden. Ich kann mit Infusionen dafür sorgen, dass es mit Flüssigkeit versorgt ist, obwohl es vielleicht nicht so gut trinken und fressen kann. Aber ich habe kein Medikament, was das Westnil-Virus selber ausschaltet. Und das ist natürlich aus meiner Sicht schon ein ganz, ganz großer Pluspunkt für die Impfung. Ich kann die Pferde dadurch gut schützen. Das wissen wir eben auch aus den letzten über 20 Jahren in den USA, dass die Impfung gut schützt vor diesem schweren Verlauf. Ja, und ich habe eben auf der anderen Seite nicht so richtig gute Therapiemaßnahmen zur Verfügung. Deshalb würde ich tatsächlich in den Regionen, wo es auftritt, auf jeden Fall dazu raten, die Pferde zu impfen. Wie siehst du das?
Sag mal, für die, die drei Satz vielleicht nicht ganz so mächtig sind, oder zähle ich sehr gern mit rein. Also übersetze ich es nochmal in Prozente. Also 8% der Pferde entwickeln ja eigentlich nur zentral nervöse Ausfallserscheinungen. Also wenn wir es umrechnen, 8% sind es. Und neurologische Erkrankungen, die mit dem Tod enden, hast du gesagt, sind 30 bis 50%. Und die, die überstehen diese Infektion und krank waren, davon haben allerdings 20% der Pferde lebenslange Schäden davon gezogen. Also die neurologischen Schäden, die werden halt, auch wenn sie überleben, werden sie ja nicht wieder gesund. Also viele
Ja,
davon, das muss man
ja.
sagen. Natürlich, es gibt auch welche, die wieder ganz gesund werden, aber viele davon eben auch nicht. Genau. Und das war ja auch Ich habe ja gefragt bei Instagram, was habt ihr für Fragen zu dem Thema Westnil-Virus? Und ich würde sagen, 98% der Fragen waren zur Impfung und
Ja.
gar nicht zu den Symptomen oder wo kommt das her oder so, sondern es waren wirklich eher so die Frage, okay, ist die Impfung überall notwendig? Und da hast du ja schon gesagt, es ist nur in bestimmten Regionen und das würde ich da entsprechend auch natürlich absprechen mit den Tierärzten vor Ort. Wenn man in betroffene Regionen ist, dass man das natürlich mit seinem Tierarzt vorab abspricht, aber da macht es auch aus meiner Sicht natürlich Sinn. Am Ende, das ist so mein Gedanke dazu, ehrlich gesagt, ist, es ist eine Einzeltiererkrankung. Das heißt, wenn mein Pferd nicht geimpft ist, dann gefährde ich halt auch nicht mein Pferd, das Pferd links oder rechts von mir oder die ganze Herde, weil es eben ja nicht übertragbar ist.
Oder
Das
andersrum,
heißt,
genau, es lohnt sich auch, mein einzelnes Pferd zu impfen,
genau.
selbst wenn der Rest der Herde nicht geimpft ist. Und trotzdem wird es mein Pferd persönlich schützen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch.
Was ja bei Herpes immer wieder diskutiert wird, ne? Deswegen war
Ja.
eine der Fragen, ist es wie bei Herpes, dass es nur geht, wenn die ganze Herde geimpft ist? Und da können wir ganz klar sagen, nein, es ist eine Einzeltierimpfung und es schützt ein Einzeltier. Deswegen wäre es für mich aber auch, wo ich sage, gut, dann kannst du auch als Pferdebesitzer selber entscheiden, wie du das Risiko einschätzt. Also da würde ich wirklich sagen, das ist mal eine Impfung, wo man sagen kann, okay, du kennst die Risikofaktoren, du kennst die Zahlen, du weißt, wie es am Ende ausgeht, aber es geht halt nicht um die Gefährdung des Pferdebestandes oder der ganzen Population und deswegen kannst du das dann entscheiden, ob dir das die Impfung wert ist, ja oder nein. Wir wissen,
Ja.
dass sie aus USA ja gigantische Verbesserungen gebracht hat und wir wissen auch aus der USA, dass bei den Menschen, wo es ja keine Impfung
Keine
gibt,
Impfung gibt,
dass
die
die
Zahlen nicht
Zahlen
zurückgegangen
nicht
sind.
gegangen
Ja,
sind.
das
Genau.
fand ich auch sehr, sehr spannend.
Von daher würden wir sagen, Impfung ist nicht überall notwendig, obwohl die STIKO natürlich sagt, langfristig durch den Klimawandel und dass die Mücken und Zugvögel wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Empfehlung für ganz Deutschland gelten wird. Aber im Moment ist es ja eher Berlin, Berlin-Brandenburg,
Sachsen,
Thüringen,
Sachsen-Anhalt, genau.
Sachsen-Sachsen-Anhalt,
In Niedersachsen
Hamburg,
gab es,
Niedersachsen,
ja.
genau.
Gab es auch die ersten Fälle. Genau, momentan sagt die STIKO, sie empfehlen die Impfung in der norddeutschen Tiefebene. Aber es ist eben auch eine dynamische Situation. Das heißt, nach allem, was wir bisher wissen, ist es so, dass dieses Virus, jetzt wo es erstmal in Deutschland angekommen ist, dass es hier auch jetzt sich in den Vögeln weiter vermehren wird, die das ganze Jahr da sind. Nicht nur in den Zugvögeln, die eben zwischen Afrika und Skandinavien hin und her ziehen und nur Zwischenhalt machen im Berliner Raum, sage ich mal. Und dass deswegen ja die Ausbreitung lokal auch weitergeht. Also ich bin total gespannt, wo wir in 5 Jahren sind und auch in 10 Jahren mit dieser Erkrankung. Möglicherweise ist es in 10 Jahren überhaupt nicht exotisch mehr, sondern einfach eine normale Core-Impfung. Ich bin gespannt, ja.
Bleiben wir mal beim Thema Impfung, weil da waren sehr viele Fragen zu. Vielleicht magst du Grundimmunisierung und Intervalle übernehmen.
Ja, genau. Wenn man sich entscheidet, sein Pferd impfen zu lassen, dann muss man einrechnen, dass man für die Grundimmunisierung 2 Impfungen braucht. Im Abstand von 3 bis 5 Wochen. Das heißt, beispielsweise könnte man im Anfang April die erste Impfung machen und dann Anfang Mai die zweite Impfung. Und dann dauert es ungefähr noch mal 14 Tage, bis die Pferde einen richtig guten Schutz haben. Das wäre dann Mitte Mai. Und das wäre, denke ich, auch der letztmögliche Zeitpunkt, denn wir wollen den besten Impfschutz ja genau dann haben, wenn am meisten Insekten unterwegs sind. Das heißt, im Mai wäre es eigentlich ganz gut, wenn man durch ist mit der Geschichte. Und dann gibt es noch ab dem Folgejahr jedes Jahr eine Auffrischung. Das heißt, dann beispielsweise immer im April, zu Beginn der Mückensaison, eine Wiederholungsimpfung.
Da merken wir uns grob, da ist es tatsächlich ausschlaggebend, wann wir das im Jahr impfen. Dass wir da
Es
wirklich das
macht Sinn,
früh.
genau. Es macht Sinn, das so zu terminieren, dass wir den besten Impfschutz eben in den Sommermonaten haben, weil wir da natürlich die meisten Mücken haben. Ja, ich habe tatsächlich ja mit meinen Kolleginnen hier Kollegen in der Praxis schon jetzt relativ viele Pferde geimpft in den letzten Jahren. Ich hatte das vorhin schon kurz angedeutet. Wir sind im südlichen Niedersachsen tätig und das ist bisher kein Gebiet gewesen, wo richtig viele besten die Fälle waren. Aber unsere Praxis liegt am Rande eines sehr großen Vogelschutzgebietes, sodass ich das tatsächlich für eine Frage der Zeit halte, dass auch hier das Virus ankommt. Und das ist auch der Grund, warum wir vielleicht ein bisschen früher da dran waren als andere Praxen in Niedersachsen, weil wir eben hier ganz klar die Belastung mit Mücken sehen und auch die einfach eine große, große Anzahl an Zugvögeln und anderen Vögeln, die hier bei uns vor Ort sind. Also auch Störche beispielsweise, Enten, alles Mögliche. Und deswegen haben wir seit vielen Jahren jetzt schon Pferde auch geimpft. Und ich muss sagen, dass ich bisher, toi, 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 eigentlich kaum Nebenwirkungen oder unerwünschte Nebenwirkungen hatte der Impfung. Es hielt sich sehr im Rahmen.
Das war auch eine Frage. Impfst du es zeitgleich mit Influenza oder immer als getrennte Impfung?
Ich impfe das als getrennte Impfung tatsächlich. Das Immunsystem, wenn sich das nur auf eine Impfung konzentrieren muss, dann hat das eine bessere Chance, auch einen richtig guten Schutz aufzubauen.
Ich sage immer, das Immunsystem ist ein Mann. Der ist nicht so gut in Multitasking.
Ja, sehr gut.
Dann war noch die Frage Prophylaxe ohne Impfung. Also, wir wissen ja per se, dass die, die mit der schweren Verlaufsform betroffen werden, das sind ja die, die immunschwach sind oder vor allen Dingen ältere. Bei Menschen sind es ja auch eher die Älteren, aber auch bei den Pferden sind es eher ältere Pferde. Deswegen weiß Lena da auch so gut Bescheid drüber.
Ja, also sicherlich hat es immer, ist es eine Frage des Immunsystems. Ich denke, wenn man vorbeugen möchte, muss es in erster Linie über Insektenschutz gehen, ne? Also je weniger ein Pferd von Mücken gestochen werden kann, desto unwahrscheinlicher ist die Ansteckung. Zur Insektenbekämpfung gehört zum Beispiel auch, dass man versucht, in Stallnähe beispielsweise stehende Gewässer, Regentonnen, Teiche und sowas vielleicht zu meiden oder abzudecken, dass da nicht die Mückenlarven drin gezüchtet werden. Ich hatte ja schon gesagt, wir sind in einem Vogelschutzgebiet in der Nähe von einem großen See. Den können wir nicht trockenlegen, ne? Also Insektenschutz ist nur begrenzt möglich. Aber natürlich können vielleicht auch Fliegendecken und Fliegensprays und so weiter eine kleine Rolle spielen. Ja, aber so richtig einen hundertprozentigen Schutz vor Insekten können wir ja nicht bewerkstelligen.
Es wird immer noch gesagt, nicht Weidegang zu Dämmerungszeiten, wenn sie halt krass aktiv sind. Das ist natürlich noch so eine Standardempfehlung. Ist immer die Frage,
Ja.
wie man das so
Ja.
handhaben kann. Und ich würde natürlich einfach auf den Punkt der Immunkompetenz gehen, denn wenn dein Pferd halt futtertechnisch, trainingstechnisch und haltungstechnisch gut aufgestellt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die schwere Verlaufsform ausführt, ja einfach geringer. Ich meine, alle diese Erfahrungen muss man, wie du schon sagst, sind alle aus der USA. Das ist ja alles nicht aus Deutschland, weil auch in Deutschland
Genau.
haben wir ja keine Zahlen, die wir jetzt schon nutzen können, weil
Genau, es gibt erste Erfahrungen, das ja,
ja.
aber
Aber
noch nicht,
Erfahrungen, Anekdoten, das ist ja jetzt
genau,
nicht
noch
so.
keine handfesten Zahlen,
Genau.
ja.
Also das ist alles aus der USA, die Daten jetzt und die wir jetzt hier quasi präsentieren. Das ist nichts, weil, wie du schon sagst, anhand von 20 Pferden können wir jetzt keine Statistik machen.
Nein,
Das
genau.
wird manchmal im Pferdesektor ja gerne für Studien trotzdem herangezogen, solche Zahlen. Aber das ist halt nicht sinnvoll oder zumindest nicht tragfähig, was die Statistik angeht. Aber trotzdem denke ich, ist, dass man einfach da die gesunde Lebensführung, wie immer, wir kommen immer darauf zurück, es ist die gesunde
Ja,
Lebensführung.
auf jeden Fall nicht schaden kann, ja.
Genau, nicht schaden kann. Das. Aber ansonsten haben wir nicht viel, wie du sagst, Fliegendecken, Fliegenspray, Weidegang einschränken. Ein bisschen wie die Sommerekzema am Ende.
Ja, ein bisschen so genau.
Ja, ein bisschen
Ein Hinweis
Voraussetzung.
vielleicht noch, wenn man sich jetzt überlegt, dass eine einzelne infizierte Mücke in Südbrandenburg reicht, um ein Pferd zu infizieren, gilt das natürlich auch, wenn ich auf einem Wanderritt in Südbrandenburg bin oder wenn ich da zu einem Turnier fahre. Also man sollte auch die Pferde schützen, die nur zeitweise in diese Gebiete reisen, wo die Krankheit bisher verbreitet ist.
Was noch eine Frage war, ob man feststellen kann, ob das Pferd das schon hatte. Was ich nachgelesen habe, war, dass man ja die Impftiter von den infizierten Titern hier nicht unterscheiden kann.
Genau. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, ob wir das schon so richtig rausgearbeitet haben. Ist es ja bei dem Verdacht so, wenn ich jetzt den Verdacht auf eine Westnierkrankung habe, dass man das über eine Blutprobe untersuchen kann, die ins Labor geschickt wird. Wenn ich also dann vom Labor die Rückmeldung habe, ja, der Titer ist sehr hoch, dann kann das aufgrund einer Impfung sein. Das muss ich als Besitzer also wissen, ob das Pferd schon mal geimpft wurde gegen Westnil oder nicht. Oder es kann durch eine Infektion sein. Meines Wissens kann man das derzeit nicht auseinanderhalten. Aber bisher wurden ja noch nicht so furchtbar viele Pferde geimpft. Das heißt, wenn das Pferd Symptome hat und eine auffallende Blutprobe, dann ist von einer Infektion auszugehen.
Also man könnte quasi auch das Virus an sich nachweisen, nicht nur die Antikörper. Die kommen aber ja so kurz nur vor, dass man in der Regel, wenn das Pferd Symptome hat, die Viremie schon vorbei ist. Das heißt, ich finde bei diesem Pferd auch kein Virus mehr im Blut.
Ja, das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Genau, wie lange dauert es von dem Mückenstich bis zu den ersten Symptomen? Ja, Tage bis Wochen, vielleicht eine
Wochen.
Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Das heißt, der Stich und die Viremie, also die Zeit, wo das Virus sich im Blut stark vermehrt hat, die sind wahrscheinlich schon ein bisschen vorbei zu dem Zeitpunkt, wo man richtig Symptome sieht.
Ich würde sagen, damit haben wir zumindest einen groben Rundumschlag
Ich hoffe, es war
gemacht.
nicht zu sehr wild hin und her gesprungen. Das ist ja ein super spannendes Thema und wir haben es jetzt hier nicht wie im Lehrbuch so Punkt für Punkt abgearbeitet, sondern wir haben einfach immer alles erzählt, was wir super spannend finden daran.
Was uns so in den Kopf gekommen ist. Aber wir können es ja nochmal systematisch zusammenfassen. Ich lese nochmal
Schriftlich.
unseren Text vor. Also es ist eine Infektion vom Westnil-Virus, ja. Vektoren übertragen, also über Mücken. Es ist Anzeigepflicht, das heißt, bei einem Verdacht rufst du deinen Tierarzt und dann wird es quasi beim Labor untersucht und gemeldet und der Amtstierarzt wird ins Boot geholt, weil es anzeigepflichtig ist. Es ist aber eine Einzeltiererkrankung, das heißt, die Übertragung zu dir oder zu anderen Pferden ist nicht gegeben. Das heißt, da kann man erstmal, was das angeht, entspannt sein. Wir haben aber ein zoonotisches Potenzial des Virus. Das heißt, auch wir sind potenziell gefährdet, sage ich jetzt mal. Für uns
Ja.
gibt es keine Impfung. Und klinisch, ja, wenn sie auffällig sind, haben wir gesagt, Stolpern, Ataxie, Muskelzittern, Lähmung und das alles aufgrund von einer Hirn- oder Hirnhautentzündung.
Genau,
Und
Schluckstörungen, sowas auch, ne? Also Schluckstörungen, dass die
Schluckstörung.
Pferde beim nicht mal richtig gut fressen können, weil natürlich auch der ganze Schluckakt von Nerven eingeleitet wird.
Und Prophylaxe hatten wir gesagt, Mückenprophylaxe und natürlich die Impfung. Behandlung geht nur symptomatisch, mehr können wir da nicht machen. Und bestätigte Fälle haben wir, wie gesagt, im Norden und im Osten von Deutschland. Und wenn du jetzt den Eindruck hast, du bist betroffen, dann besprich das unbedingt gerne mit deinem Tierarzt vor Ort. Ich glaube, du hast jetzt einige an Eckdatenpunkten bekommen und kannst deswegen eine informierte Entscheidung für dein Pferd treffen.
Ja, und das Virus, wir werden es wohl voraussichtlich nicht mehr loswerden in Deutschland. Es ist
Ja,
gekommen, um zu
sag noch mal
bleiben.
deinen Titel, den du uns überlegt hast.
Ich habe mir überlegt, wir nennen diese Folge das Westnil-Virus, gekommen, um zu bleiben.
Makaber, aber schön, den nehmen Ja, damit sind wir am Ende. Wie immer den Aufruf, wenn du einen Wunsch hast an uns, dann melde dich. Westil war ja jetzt auch ein Wunsch, weil es viel angesprochen worden ist,
Ja.
dass wir es mal aufgedröselt haben. Also wenn dir da was im Kopf bleibt oder was du über Tierärzte wissen möchtest. Wir planen ja immer noch unsere Turbo-Folge auf dem Tierärztekongress.
Können wir
Also
machen, ja.
vielleicht die aktuelle Aufforderung, genau das ist unser Call to Action hier heute, dass du uns Fragen einreichst, die man an Tierärzte stellen kannst, die dich schon immer interessiert haben.
Wir werden die dann unseren Kolleginnen und Kollegen stellen, diese Frage.
Stell mal deine, die du vorhin schon vorgeschlagen hast. Mit dem Erbrechen.
Ach Gott, genau. Das habe ich geklaut, die Idee. Das habe ich neulich bei einer Tierarztpraxis bei Instagram gesehen. Die haben ihre Mitarbeiter befragt danach, was das Interessanteste war, was sie ihre Patientenhunde jemals haben erbrechen lassen.
Sowas zum Beispiel. Und meine Idee war zu fragen, was tust du in deinem Alltag nicht, weil du Tierarzt bist? Und dann hören wir mal, was die Tierärzteschaft in Hannover so dazu zu sagen hat. Von daher, wenn du auch noch eine schlaue Frage hast, schick die uns bitte unbedingt ein für die nächste schöne Folge. In
Alles
diesem
klar,
Sinne,
Veronika. Dann
vielen
bis
Dank, Lena.
bald.
Ciao.
Tschüss.